Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ja, vielen Dank Jens für das Vertrauen, bei euch hier die Predigt halten zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du vor 3 Wochen bei uns gewesen bist und gute Gedanken mit uns geteilt hast und dass wir heute Morgen hier miteinander uns auf Gott ausrichten können, uns auf Gott hören können. Darüber freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, vielleicht ein Satz zum Beginn, das sage ich ganz oft, wenn ich irgendwo anders predige. Ich verwende in meinen Predigten normalerweise das rhetorische Du. Es braucht sich niemand von euch persönlich auf den Schlips getreten fühlen. Wir können nachher gerne im Sie kommunizieren, aber nur so als vorab, weil ich weiß, ich verfalle, auch wenn ich mich sehr anstrenge, im dritten Satz wieder ins Du und deshalb keine, genau, es ist okay. Genau. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt aus der Woche in diesen Sonntag gekommen seid und was so in euren Gedanken gerade geschieht, was euch noch so beschäftigt. Bei mir ist es ein Ereignis gewesen, was diese Woche mich ganz intensiv beschäftigt hat, wo ich immer wieder drüber nachgedacht habe, mir verschiedene Sachen angeguckt habe. Und das ist nicht die Fußball-EM. Genau. Und das ist auch nicht das Geschehen von gestern am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend mit Eriksen, wo alle die Luft anhielten und sagten, lebt der gute Mann noch oder lebt er nicht. Gott sei Dank, es scheint ihm so weit gut zu gehen, dass er unter uns weilt und das erlebt. Das ist schon mal die gute Nachricht, da bin ich sehr froh drüber, weil an der Stelle merkt man, Fußball ist doch nur ein Spiel. Da geht's, wenn es um Leben und Tod geht, ist plötzlich was anderes angesagt. Genau. Aber das Stichwort Leben und Tod ist eins, was mich beschäftigt hat diese Woche, nämlich am Donnerstag, als die Nachricht durch die Presse ging, dass Philipp Mickenbecker gestorben ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemandem von euch der Name etwas sagt. Jetzt outet man sich als YouTube-Kanal-Gucker. Philipp Mickenbecker ist einer, der eine enorme YouTube-Community hinter sich weiß. Über 1 Million Follower hat er, die seinen Kanal sich anschauen. Und Philipp Mickenbecker ist mit 23 Jahren am Donnerstag gestorben. Sehr jung, mit 16 bekam er die Diagnose Krebs, Lymphdrüsenkrebs. Der schien überwunden zu sein und er hat's gefeiert, auch sehr öffentlich, wie in seinem Leben sehr vieles medial öffentlich passiert ist, hat sehr öffentlich auch gefeiert und dann kam der Krebs wieder und in den letzten Monaten und Jahren hat er sehr intensiv gegen diesen Lymphdrüsenkrebs gekämpft, auch sehr öffentlich. Immer wieder gab es Videos von ihm dazu und jetzt am Donnerstag hat er diesen Kampf gegen den Krebs verloren und ist gestorben. Und was mich an Philipp Mickenbecker, den jungen Mann mit 23 Jahren, so beeindruckt hat, ist, wie authentisch er seine Beziehung zu Jesus nicht nur gelebt hat, sondern auch in all seinen Videos in den letzten Jahren thematisiert hat. Seit knapp 3 Jahren ungefähr, wenn ich es richtig weiß, ist er Christ. Davor hatte er mit Gott eigentlich nicht so viel am Hut. Aber in diesen 3 Jahren ist wirklich was passiert in seinem Leben und auch in seinem ganzen Team, mit dem sie dort so unterwegs sind. Und er hat wirklich verrückte Videos gepostet. Also Sachen, die sie mit seinem Bruder und mit seiner Schwester gebaut haben, da hält man die Luft an, was man da alles, auf was für Ideen man kommen kann. Mein Lieblingsvideo ist, wenn ihr euch eins anschauen wollt, ist die Männerküche. Da kann man gerne mal bei YouTube reingucken, wie eine echte Männerküche aussieht. Genau. Philipp Mickenbecker hat eine Beziehung zu Jesus gelebt, die für mich beeindruckend war. Er war in vielen Sendungen bei Stern TV, er war in verschiedenen Fernsehshows gewesen. Und was mich beeindruckt hat, ist ganz oft, wenn jemand so irgendwie was mit Gott und Glaube anfängt, dann kommt so ein Schmunzeln bei den Leuten. Ihm hat man das zu 100% abgenommen und man hat ihn richtig in seiner Botschaft auch über seinen Glauben sehr, sehr ernst genommen. Und das fand ich beeindruckend, weil er so authentisch das gelebt hat. Philipp Mickenbecker war jemand, der eine Beziehung zu Jesus in einer sehr authentischen Art und Weise gelebt hat. Und Beziehung zu jemandem zu leben bedeutet im Kern, und das weiß man aus jedem Ehekurs, bedeutet im Kern Kommunikation. Das heißt, reden und hören, das ist Kommunikation. Also ich äußere etwas von mir, ich höre dem anderen zu. Das Problem ist, dass wir im Reden normalerweise ganz gut sind. Das Problem ist ganz oft, dass wir Mühe haben mit dem Hören. Manchmal nehmen wir die Worte sogar wahr, aber das wirkliche Zuhören ist etwas, was Kern einer guten Beziehung ist. Und wenn uns gelingt, die Kunst des richtigen, echten Zuhörens, wirklich zu sagen, was willst du mir eigentlich sagen? Was ist dein Anliegen? Was ist die Botschaft, die da drin steckt? Dann haben wir den Kern von Beziehungen ziemlich gut erfasst. Eine andere Person, die mich sehr beeindruckt, ist Klaus Bockmühl. Ich weiß nicht, ob der Name dieses Theologen jemandem etwas sagt. Klaus Bockmühl ist 89 verstorben, auch an Krebs, auch viel zu früh. Mit 58 Jahren ist er schon verstorben, war Ethiker gewesen, ein Theologe, der mich sehr beeindruckt hat und der sehr viele unglaublich gute Sachen publiziert hat und auch sehr authentisch mit seinem Gott unterwegs gewesen ist. Und als er wusste, dass er mit Magenkrebs nicht mehr lange zu leben hat, wollte er noch ein letztes Buch veröffentlichen, das ihm total wichtig war. Und dieses Buch, das er da veröffentlicht hat, heißt Hören auf den Gott, der redet. Entschuldigung, ich habe jetzt vergessen, weiter zu klicken. Das ist Philipp Mickenbecker, das ist hier von der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel über ihn. Alle möglichen Zeitungen haben über ihn geschrieben, nachdem er am Donnerstag mit 23 Jahren gestorben ist. Ein sehr beeindruckender Mensch, genau. Sein Kanal heißt The Real Life Guys, da hat man ganz viele, ganz tolle Videos über ihn und von ihm, genau. Hören auf den Gott, der redet. So heißt dieses Buch von Klaus Bockmühl, dass er am Ende seines Lebens, wissend, dass er bald sterben wird, noch so als Vermächtnis mitgegeben hat. Wo er sagt, auch von dem Buch sagt Klaus Bockmühl, das ist das Wichtigste von allen, die ich geschrieben habe. Also er hat ganz viel unglaublich auch komplexe theologische Literatur verfasst. Aber hiervon sagt er, das ist mein Herzensanliegen gewesen. Das ist mein Vermächtnis. Da habe ich nochmal das reingepackt, was mir am wichtigsten ist. Hören auf den Gott, der redet. Und in dem Buch geht er durch die Bibel durch, wo Gott in der Bibel redet, wie Menschen auf Gott hören und was das mit ihm gemacht hat und was das in seinem Leben bedeutet hat. Hören auf den Gott, der redet, ist das, was mich auch jetzt in dieser Predigt mit uns auf den Weg bringen soll. Und ich möchte das Ganze anhand des Textes aus 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 1 bis 10 tun. Wer mitlesen mag, ich habe es vorne dran. Vielleicht könnt ihr weiterklicken. Ich vergesse das beim Lesen immer, da weiterzuklicken. Vielen Dank. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel. Ja, antwortete der Junge, lief schnell zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr: Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh nun wieder schlafen. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief, und er sprach zu ihm: Geh wieder schlafen, und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich wieder hin. Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich, dein Diener hört. Ein Text, der vermutlich den allermeisten bekannt sein dürfte, eine Geschichte, wie sie im Kindergottesdienst gerne erzählt wird. Ein Text, der uns hineinnimmt in das Leben des jungen Samuel, der als Kind bevor er geboren wurde, von seiner Mutter Gott geweiht wurde und nachdem er geboren war und entwöhnt war von der Mutter, sie ihn in den Tempel brachte, beziehungsweise damals in die Stiftshütte brachte, zu dem Priester Eli und in seine Obhut gab. Und Samuel wächst jetzt in der Obhut der Priester dort in der Stiftshütte auf und nimmt all das mit, was er dort in der Stiftshütte lernen kann. Er wird Gott geweiht als Kind und das ist die Rahmengeschichte, in der wir uns hier befinden. Der junge Samuel, keine Ahnung, wie alt er hier war, wächst in der Stiftshütte unter der Obhut von Eli und seiner Familie auf und lernt hier den ganzen Dienst an der Stiftshütte kennen. Das ist die Rahmengeschichte. Der Vers 1 nimmt uns noch ein wenig in die geistliche Situation der damaligen Zeit mit hinein. Und es gibt so manche Verse in der Bibel, da hält man die Luft ein wenig an. Und bei diesem Vers geht es mir so. Zumindest, ich weiß nicht, was eure Empfindungen sind, so wenn ihr diesen ersten Vers hört. Und vielleicht kann man den nochmal zurückklicken, dass man ihn sieht. Da wird erstmal beschrieben, der junge Samuel half Eli im Priesterdienst. Das war seine Situation dort. Und dann kommt es, in jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Und bei diesem Satz merkt man, hier wird eine Situation in Israel beschrieben, wo man sich erstmal fragt, was soll man davon halten? Ich weiß nicht, das ist der Vorteil eines Gastpredigers, man kennt die Gemeinde nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung, was in der Vergangenheit, sagen wir mal, in eurer Gemeinde zu diesem Thema gedacht und gelehrt wurde und wird. Ich bin so aufgewachsen und sozialisiert worden in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Gott hat damals geredet, ja, aber heute an sich nicht mehr. Und das heißt, dieser Satz hier, der hat bei uns ein ganz beruhigendes Gefühl ausgelöst in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und ich merkte aber so beim Lesen dieses Textes immer wieder und immer mehr, irgendwie ist das keine gute Aussage, die hier steht. Irgendwie ist das kein Lob über diese Zeit, die hier gemacht wird. Irgendwie ist das keine Aussage, wo ich ein beruhigendes Gefühl bekommen sollte, sondern irgendwie wird hier etwas ausgesagt über diese Zeit, wo etwas in der Schieflage drin ist. In jener Zeit redete Gott selten. Vision, Offenbarung war nicht oft in jener Zeit. Wir haben eine Zeit vor uns, in der Gott zu schweigen scheint. Und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn ich vom Thema Beziehung her komme und sage, Beziehung zu Gott bedeutet reden und hören, hören und reden. Und ich finde hier eine Zeit vor mir beschrieben, in der das Hören eigentlich nicht mehr stattfindet und Gott nicht mehr redet. Rudolf Otto, ein Theologe, der im Jahr 1915 ein Buch geschrieben hat, Das Heilige. Und in diesem Buch, Das Heilige, hat er einen Begriff geprägt aus dem Lateinischen, Fascinosum et Tremendum. Und dieser Begriff beschreibt einen Zwiespalt, den wir empfinden, wenn wir dem Heiligen begegnen. Dass wir auf der einen Seite immer wieder, und das ist, wenn du in der Bibel merkst, da begegnen Menschen Gott, dann ist dieses immer beides zu spüren bei den Leuten. Auf der einen Seite total fasziniert. Was ist da? Mose sieht, ich habe vorhin gesagt, Mose ist so meine Figur. Mose sieht den brennenden Busch und er fühlt sich angezogen davon. Und er geht dorthin und will wissen, was ist denn das? Was passiert denn dort? Er ist fasziniert von dem, was er sieht. Und gleichzeitig, et tremendum, gleichzeitig ist eine Erschütterung da und ein Zurücktreten und man bekommt Angst. Und das ist die zweite Reaktion, die wir bei Menschen immer wieder in der Bibel beobachten. Sie begegnen dem Heiligen, sind total fasziniert und gleichzeitig kommt Angst. Und die Angst wird dann immer wieder genommen, wenn man zum Beispiel in der Bibel von Begegnungen mit Engeln liest, wo er sagt, fürchte dich nicht. So dass dieses Et Tremendum von den Menschen genommen wird. Ein wenig geht es mir so mit dieser Aussage hier, wo ich denke, ich sehne mich danach, Gottes Stimme zu hören. Ich sehne mich danach, Gottes Stimme live in meinem Leben ganz aktiv zu hören, Gott zuzuhören in seinem Reden. Ich bin total fasziniert davon und gleichzeitig spüre ich in mir auch aber was passiert dann, wenn Gott redet? Und in dem Text merken wir ja auch, dass als Samuel anfing, Gott zuzuhören, dass die Botschaft es durchaus in sich hatte, die Gott dort zu vermitteln hatte. Das ist nicht immer so, wenn Gott redet, aber wir merken schon, beides schwingt hier mit in der Begegnung mit Gott. Weil wir es hier mit dem Heiligen zu tun haben. Und das ist auch der Grund, warum ich habe überlegt, warum in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eine so große Scheu davor war, so zu, pass auf, Vorsicht, nicht zu intensiv da, weil wir Angst hatten vor diesem, was dann kommt. Wie gehen wir damit um, mit dem, was Gott mir dann sagt? Und woher weiß ich denn, dass das wirklich von Gott ist, was ich da gehört habe? Aus einer gewissen Angst heraus hat man versucht, die Antenne runterzufahren und nicht mehr so wirklich zuzuhören. Man ist bei dem geblieben, was so objektiv bekannt ist, was man liest in der Bibel und so weiter. Aber dieses aktive Hinhören, was will Gott für uns als Gemeinde, was will Gott in meinem Leben, was will Gott bewirken, das war gar nicht so. Die Situation damals bei uns hätte man sicher auch so beschreiben können, ein Wort vom Herrn war nicht oft und eine Vision gab es selten in dieser Gemeinschaft. Ich möchte uns herausfordern, jetzt im Nachdenken über 1. Samuel Kapitel 3 ein Stück weit euer eigenes Leben oder unser eigenes Leben zu reflektieren. Wie geht es mir mit dem Hören auf die Stimme Gottes in meinem Leben? Wie oft höre ich Gott reden in meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Habe ich Angst davor? Woher kommt diese Angst? Sehne ich mich danach, Gottes Stimme zu hören? Wie gehe ich mit dieser Sehnsucht in meinem Herzen um? Es gibt einige Dinge, die uns abhalten können davon, Gottes Stimme in unserem Leben zu hören. Johannes 10 sagt Jesus, beschreibt er diejenigen, die mit dem guten Hirten unterwegs sind, als Menschen, die seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das Hören auf Gott ist ein wesentliches Kennzeichen meiner Gottesbeziehung. Es ist ein wesentliches Kennzeichen der Beziehung, der Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich Gott in meinem Leben nicht höre, wenn ich Jesu Stimme in meinem Leben nicht mehr höre, müsste eigentlich bei mir eine Alarmlampe angehen. Sagen, Gott, irgendwas stimmt gerade nicht. Ich sehne mich danach, dich zu hören in meinem Leben. Was möchtest du mir sagen? Was möchtest du uns als Gemeinde und als Gemeinschaft sagen? Denn das, so höre ich es in diesem Text heraus, ist Kennzeichen der Schafe, die dem guten Hirten folgen. Meine Schafe hören meine Stimme, das kennzeichnet sie, das markiert sie. Was ich bei mir in meinem Leben feststelle, ist, dass ich viel zu oft viel zu beschäftigt bin, um Gottes Stimme zu hören. Wir sind beschäftigt mit sehr viel guten Dingen. Sehr viel Dinge, die unseren Terminkalender gut füllen. Ich beschäftige mich gerade mit manchen Leiterschaftsthemen und in der säkularen Leiterschaftsliteratur, also in der Literatur über Führen, wie führt man in einer Organisation, kommt immer wieder der Begriff neuerdings transformative Leiterschaft. Das heißt, jemand, der führt, versucht, diejenigen, die er führt, so zu führen, dass er ihnen nicht nur Informationen mitgibt, wie sie etwas besser machen können und so weiter, sondern dass er sie verändert. Das heißt, dass die Geführten in eine Transformation hineinkommen und dass sie total verändert werden. Das geschieht in großen Unternehmen ganz bewusst gezielt. Wenn ich bei Apple arbeite, dann muss ich von Apple begeistert sein. Und das ist der Sinn, sagen wir mal, wenn ich dort derjenige, der in dessen Abteilung ich bin, der hat das Ziel, mich so zu führen, dass ich Apple liebe, dass ich begeistert bin davon, dass es für mich das Größte ist, dort in diesem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und ja, ich lege gerne eine Stunde noch drauf, weil es ist so stark, hier mit diesem Unternehmen unterwegs sein zu können. Ich halte immer so ein bisschen die Luft an, wenn ich etwas von transformativer Leiterschaft lese, weil da merke ich, hier versucht jemand, mich zu transformieren. Mit welcher Berechtigung eigentlich und mit welchem Ziel? Und was passiert mit diesen Menschen, wenn sie dann aus diesem Unternehmen ausscheiden, weil Jüngere da sind oder weil sie einfach in Ruhestand gehen und plötzlich ist der ganze Inhalt ihres Lebens, in den sie hineintransformiert wurden, weg? Und dann fällt man in ein ganz, ganz großes Loch. Das ist so ein bisschen die Angst, die bei mir bei diesem Begriff transformative Leiterschaft drin schwingt, mitschwingt, wenn ich das so lese und was in der Wirtschaft immer populärer wird. Man versucht mich in dem Unternehmen, in dem ich bin, so stark zu integrieren, dass ich sag mal, Teil gedanklich und von meiner ganzen Identität dieses Unternehmens werde. Das heißt, ich werde ganz gut beschäftigt. Das kann auch in Gemeinde passieren. Und wenn wir in diesen Text, in 1. Samuel Kapitel 3 hineinlesen, finden wir eine Situation vor uns, wo die Leute ganz toll beschäftigt waren. Der Eli war beschäftigt mit seinem Priesterdienst dort in der Stiftshütte. Es ist im Text, in der Lutherbibel vom Tempel die Rede. Das ist ein bisschen anachronistisch. Das heißt, da ist gemeint der Ort der Gottesbegegnung. Der Tempel als Gebäude ist erst später in Jerusalem gebaut worden. Also wir befinden uns in Silo, hier von der Beschreibung her. Das ist irgendwie 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und da stand die Stiftshütte zu dieser Zeit. Und Eli war da ganz gut beschäftigt. Und wir lesen auch ein Kapitel vorher von der Beschäftigung seiner Söhne dort in dieser Stiftshütte. Die waren auch ganz gut beschäftigt damit, nämlich ihren Anteil immer wieder zu sichern. Sie gingen mit einer großen Gabel in den Topf und nahmen sich die besten Fleischstücke heraus. Und es wird dann angeklagt, was tut ihr da? Und sie sagen, kümmere dich um deinen Dreck, ich mache, was ich für richtig halte. Also hier pulsierte das Leben dort in dieser Stiftshütte. Es ging so richtig hin und her. Man war ganz gut beschäftigt. Aber es fehlte irgendwie der Moment des Hörens auf Gott. Und es besteht nicht nur in die Gefahr in einem säkularen Unternehmen, dass ich absorbiert werde, ganz schön beschäftigt werde, sondern es kann auch die Gefahr sein, dass es zu einer frommen Beschäftigung kommt, in der wir mit sehr vielen richtig guten Dingen beschäftigt sind, aber diese Dinge beschäftigen mich einfach. Und mir fehlt irgendwie die Zeit des Hörens auf Gott. Es gab eine Phase in meinem Leben, das war 2012, 2013, in der ich so stark beschäftigt war mit sehr vielen guten Dingen in meinem Dienst als Pastor, dass ich an den Punkt kam, wo mein Hausarzt zu mir sagte, mein Guter, ich nehme dich jetzt erstmal 2 Wochen raus aus deinem Dienst. Und die 2 Wochen sind nur der Anfang, das sage ich dir jetzt schon. Es wird eine lange Phase werden. Und es war am Ende fast ein ganzes Jahr lang, an dem ich krankgeschrieben gewesen bin, weil ich so beschäftigt gewesen bin und glaubte, so wichtig zu sein für all das, was dort geschieht, dass ohne mich gar nichts mehr läuft. Dass Gott durch den Hausarzt, wie höre ich die Stimme Gottes? Durch meinen Hausarzt habe ich sie gehört, der zu mir sagte, du kommst jetzt mal raus, ich zeige dir mal die rote Karte, du setzt dich jetzt mal auf die Ersatzbank und kommst mal runter vom Spielfeld. Du musst mal zur Ruhe kommen, mein Guter. Und ich will eigentlich, dass du mal eine Zeit bekommst, in der du anfängst zu hören und nicht nur zu tun, zu machen, zu agieren, zu rennen. Gott hat mich ein ganzes Jahr lang rausgeholt aus dem Dienst. Ich saß auf der Ersatzbank und war mir sicher, ich werde nie wieder aufs Spielfeld zurückkehren, weil ich konnte nicht mehr spielen. Also das war ich mir ganz sicher. Das Spiel war für mich gegessen. Gott sagte, nee, warte mal, erstmal ist jetzt die Ersatzbank einfach dran. Setz dich mal hin und lerne wieder neu zu hören. Lerne zu hören auf den Gott, der redet. Den Gott, der mit dir reden möchte. Hör doch auf, so beschäftigt, auch in diesem frommen ganzen Geschehen unterwegs zu sein, sondern nimm dir doch mal Zeit zum Hören. Für mich war das ein sehr heilsames Jahr gewesen. Ein sehr schmerzhaftes Jahr, weil ich gedacht habe, ich wäre weiter. Und Gott mir gesagt hat, nee, wir müssen jetzt mal noch eine Runde drehen in deinem geistlichen Leben. Und ich anfangen musste wirklich zu schauen, woher identifiziere ich mich, auch als Pastor. Woher nehme ich meine Identifikation? Und ich musste lernen, diese aus der Beziehung, aus der Begegnung mit Gott herauszunehmen. Aus dem Hören auf Gott heraus. Denn wenn ich nicht mehr höre, wenn ich nicht mehr von ihm in seiner Stimme geleitet bin, dann sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Was passiert, wenn ich diese Stimme nicht mehr höre? Dann renne ich wie ein Schaf durch die Gegend. Und dann gibt's die andere Geschichte von Jesus, ne, wo er erzählt von dem Schaf, dem er nachgeht, das verloren war und das er wieder einholen musste. Und so fühlte ich mich damals mitten im Dienst plötzlich verloren, weil ich die Stimme Jesu nicht mehr gehört habe. Und gerannt bin, viel zu beschäftigt, kann ein Punkt sein, und ich weiß nicht, ich kenne euer Leben nicht, ich weiß nicht, was euer Leben so anfühlt, aber reflektiert einfach mal eure letzte Woche. Wo hatte ich Zeit in der letzten Woche, einfach mal in Ruhe zu hören, Gott, was möchtest du in mein Leben hineinreden? Und wenn ihr an der Stelle jetzt euch nicht viel Zeit einfällt, das ist nicht schlimm. Dann ist dieser Sonntag dazu da, zu sagen, in der nächsten Woche möchte ich mehr Zeit zum Hören in meinem Leben einräumen. Denn damit beginnt und endet, und das ist Kern meiner Beziehung zu Gott. Viel zu beschäftigt. Ein zweites, was wir in diesem Text finden, in 1. Samuel Kapitel 3, dass sie gar keine Erwartungen mehr hatten, dass Gott redet. Bei dem Samuel ist es ja vielleicht noch zu entschuldigen. Da heißt es in Vers 7, er hat ja vorher noch nie die Stimme Gottes so in dieser Form gehört. Das heißt, er konnte gar nicht wissen, wer da jetzt gerade mit ihm kommuniziert. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Also Samuel ist erstmal entschuldigt. Aber Eli ist an der Stelle gefragt, und Eli braucht 3 Anläufe, bis es bei ihm anfängt zu rattern, bis er anfängt zu verstehen. Die Zeit des, wir hören nicht mehr Gottes Stimme in unserem Leben, in unserem Betrieb, in unserer Unternehmung, in unserem ganzen Beschäftigtsein, die Zeit, die war schon so lange, dass sie das gar nicht mehr erwartet hatten. Warum sollte Gott dann reden? Und ich weiß nicht, ich kenne solche Momente, wo ich eigentlich gar nicht mehr damit rechne, dass Gott in mein Leben hineinredet. Klaus Bockmühl kehrt diesen Satz, den er hier als Überschrift über sein Buch geschrieben hat, Hören auf den Gott, der redet, im Text dann um und sagt, wenn der Mensch hört, redet Gott. Und als ich diesen Satz las, dachte ich, kann man das so sagen? Also, kann man so sagen, dass Gott abhängig ist von meinem Hören? Das heißt, Gott sitzt da und wartet, bis ich in meiner Hoheit ihm jetzt endlich mal Raum gebe, dass er endlich mal reden kann. Irgendwie passt für mich hier etwas nicht. Nein, und das passt auch tatsächlich nicht. Denn Gott redet, auch wenn der Mensch nicht hört. Und Gott kann sehr klar und deutlich und laut kommunizieren. Wenn ihm ein Anliegen ist, kann Gott sehr deutlich reden. Und das sind die Momente, an denen wir Menschen meistens die Luft anhalten, wenn Gott sehr klar plötzlich laut redet und sehr deutlich redet. Aber was hier gemeint ist, ist dieses andere Reden, dieses Reden, das aus der Beziehung herauskommt. Und bei diesem Reden, da wartet Gott darauf, dass wir ihm Raum geben. Da tut er uns in diesem Reden, in dieser Art des Redens, keine Gewalt an, sondern er sagt, gibst du mir Raum, hörst du mir zu? Wenn du mir zuhörst, ich habe dir ganz viel zu sagen. Aber wenn du nur am Rennen bist, das ist okay. Renne ruhig weiter. Ich habe dir ganz viel zu sagen für dein Leben. Aber setz dich doch mal hin. Werde doch mal ruhig. Und hör mir doch einfach nur mal zu. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Erwartung in den Tag gehen, Gott, wir haben einen neuen Tag, ich bin total gespannt, was du mir heute sagen möchtest und auf welche Art und Weise du heute zu mir reden möchtest. Ich glaube, diese Erwartung, mit dieser Erwartung in den Tag zu gehen, diese Erwartung vielleicht bei meinem Gebet am Anfang des Tages bewusst auszudrücken, Gott, hier bin ich, was möchtest du heute in mein Leben hineinreden? Mit dieser Erwartung in den Tag zu gehen, kann unser Leben total verändern, weil dann plötzlich Gott sagt, okay, jetzt merke ich, du willst zuhören, du, ich habe da ganz viel, was ich dir sagen möchte, ganz viel, was dein Leben eine neue Richtung geben könnte, ganz viel, was deinem Leben neuen Inhalt geben könnte. Denn wenn wir nicht Gott zuhören, und das ist die andere Seite, dann hören wir ganz vielen anderen Leuten zu. Dann hören wir der Werbung zu, dann hören wir den Nachrichten zu, dann hören wir allen möglichen Dingen zu, die ungefragt unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Gott sagt, gib mir bitte Raum in deinem Leben. Hör mir zu. Hast du diese Erwartung, dass Gott redet in deinem Leben? Und ein drittes, wir sind viel zu oft abgelenkt. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, bei meinen Autofahrten das Radio auszumachen. Den Player auszumachen. Weil ich gemerkt habe, ich sitze kaum drin, schon geht das Gedudel dort weiter. Und ich fange an, diese Zeiten einfach zu genießen, wo einfach beim Autofahren nichts passiert, wo ich nichts höre. Wir brauchen in unserem Leben diese White Spaces, nennen das die Amerikaner. White Spaces sind Dinge, die uns heutzutage fast gar nicht mehr bekannt sind. Das sind auch im Beruf, im Dienst, die Momente, wo man einfach nichts tut. Stell dir vor, du kommst in das Büro deines Chefs, er sitzt, guckt aus dem Fenster, Chef, was machst du? Nichts. Ich tue gar nichts. Diese Momente scheinen uns irgendwie völlig abhanden gekommen zu sein. Aber in diesen Momenten des Nichtstuns, der White Spaces nennen es die Amis, in diesen Momenten passiert ganz viel in unserem Leben. Ich habe das bei meinen Kindern beobachtet. Als wir waren 3 Jahre in der Ukraine gewesen, dienstlich, und als wir aus der Ukraine zurück nach Deutschland gekommen sind, mussten unsere Sachen schon Wochen vorher eingepackt werden und wir haben alles weggepackt und die Kinder durften sich von all ihren Spielzeugen jeweils ein Spielzeug herausnehmen aus den Sachen und behalten. Die kamen dann in ihren privaten Koffer, der Rest wurde schon in die Kisten für den Transport gepackt. Und ich dachte, oh, die Armen. Und als alles weggepackt war, das ganze Kinderzimmer war leer, jeder hatte ein Spielzeug, das er sich aussuchen durfte, sein Lieblingsspielzeug, weil mehr Platz hatten wir nachher nicht in unseren Koffern. Und das Erstaunliche war, die fingen plötzlich an zu spielen, wie ich sie noch nie spielen gesehen habe. Die wurden plötzlich kreativ. Diese ganze Fülle in ihrem Leben an Spielzeugen, die alle toll sind, die hat sie einfach nur erschlagen. Und als ich das beobachtet habe, dachte ich, das will ich mir eigentlich, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, erhalten. Es hat eine Woche gedauert. Nach einer Woche war das Kinderzimmer wieder voll, weil Oma und Opa dachten, die Kinder beschenken zu müssen mit allem Guten und Onkel und Tante sie beschenkt haben mit allem Guten. Ihr seid da aus der Ukraine zurück. Und das Kinderzimmer war wieder rammelvoll mit Lego, Duplo und keine Ahnung, womit alles gefüllt war. Und sie hörten auf zu spielen, weil sie einfach merkten, das ist alles viel zu viel in meinem Leben. Und wir haben dann immer wieder mal einen großen gelben Sack geholt und dann wurde alles reingepackt, in den Keller gepackt, gab großes Gejammer, aber es war gut. Ich glaube, dass unser Problem ist, dass wir viel zu viel in unserem Leben drin haben, dass wir abgelenkt sind, dass die Stimme Gottes gar nicht durchdringt in unser Ohr, in unser Herz, weil wir einfach mit so vielen Dingen ständig beschäftigt sind. Und ein letzter Punkt, eigene Vorstellungen davon, wie Gott redet. Vielleicht hat Gott in unser Leben mehrmals sehr klar hineingeredet. Und wir haben den Eindruck, das ist die Art, wie Gott redet. Und ich warte jetzt auf dieses Reden nochmal neu von Gott. Aber Gott redet so vielfältig. Wenn ich glaube, Gott eingrenzen zu müssen, Gott, du redest zu mir nur in dieser Form, das sagen wir nicht bewusst und das passiert nicht, sondern es passiert so im Unterbewusstsein, dann begrenzen wir Gott in seiner Vielfalt mit uns zu reden. Gott redet, ja, du hast vorhin gefragt, wie redet Gott zu dir? Wie hörst du Gott ganz, ganz viel zu mir durch sein Wort, durch das Lesen der Bibel? Und ich bin immer wieder überrascht, wie deutlich Texte in mein Leben hineinreden. Aber ich höre Gott auch ganz oft durch andere Menschen in mein Leben hineinreden. Als wir auf der Orientierung waren nach der theologischen Ausbildung, wo geht's hin, und wir überlegt haben, was ist so der nächste Step, wo es hingeht, war es ein Gespräch auf dem Flur zwischen Tür und Angel mit einer Person, die sagte, Mensch, wisst ihr denn schon, was ihr macht? In der Ukraine werden ganz dringend Menschen gebraucht mit dieser Ausbildung, die ihr habt. Wäre das nicht etwas für euch? Und dieses kurze Gespräch auf dem Flur zwischen Tür und Angel war für uns Reden Gottes in unsere Situation hinein. Und plötzlich war für uns alles klar, wo es hingeht. Ich habe dann noch 2 Jahre Ausbildung gemacht und ein Praktikum und es hat ganz viel noch lange gedauert, bis wir dann am Ende in der Ukraine gelandet sind, wo wir hin wollten. Aber dieses eine Gespräch, das hat 5 Minuten gedauert, dieses eine Gespräch hat unserem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Hören auf das Reden Gottes durch andere Menschen. Hören auf das Reden Gottes in der Literatur. Ich liebe Bücher. Mein Hobby ist es, zu lesen und ich lese gerne und viel. Und ich höre hier oft Gott reden zu mir. Ich höre Gott reden durch meine Kinder. Als sie noch klein waren und wir lasen die Bibel am Abend vorm Schlafen gehen und hatten einen Text vor uns und die Kinder und diskutierten fröhlich über diesen Text und ich saß da und hörte zu und dachte, wow, du hast Theologie studiert, aber auf den Gedanken wärst du nie gekommen. Und ich manchmal überrascht war, wie klar Kinder dieses Reden Gottes in diesem Text gehört haben. Eli brauchte in diesem Text das Reden des jungen Samuel. Und der junge Samuel brauchte Eli in diesem Text, um das Reden Gottes zu sortieren und einordnen zu können. Und ich glaube, dass wir auch in einer Gemeinschaft wie einer Gemeinde einander brauchen, um miteinander Gottes Reden zu hören. Ich glaube, dass diejenigen, die älter sind, die jungen Leute brauchen, die in ihrer Unbedarftheit Gott ganz anders hören und die vielleicht nicht so von der Erfahrung herkommen und sagen, ja, ich weiß schon, wie das alles läuft, und die ganz unbedarft plötzlich mit Gott unterwegs sind. Und ich staune oft, was junge Leute mit Gott erleben. Und ich will lernen von ihrem Hören auf Gott. Und es ist gut, wenn sie andere in ihrem Leben haben, die älter sind, die erfahrener sind, die sagen, du, pass mal auf, das hast du gehört, das habe ich erlebt, lass uns das mal zusammenführen. Miteinander auf Gott hören ist ein Geschenk, das wir in einer Gemeinschaft wie der Gemeinde haben. Und ich wünsche euch als Stadtmission, dass ihr das immer wieder neu erlebt. Das ist nicht ein einmaliges Geschehen, sondern immer wieder neu erlebt. Wir hören auf den Gott, der redet. Du bist mit einem genialen Beispiel eingestiegen mit dieser Stimmgabel. Eine Geschichte zum Abschluss, die mir eingefallen ist, zu einer Zeit, die wir uns fast gar nicht mehr vorstellen können, die jetzt wieder vor uns liegt. Als die Menschen noch in die Kaufhäuser strömten, war ich in Dresden einkaufen, wo wir vorher gelebt haben. Und ich war so in einem Einkaufszentrum, Massen von Menschen strömten dort rein. Kriegt man richtig Angst, wenn man das hört, ne? Massen von Menschen strömen dort rein und die quetschten sich alle so durch diese Eingangstüren. An einem Samstag war die Stadt immer überfüllt. Und so drängelte ich dort auch mit diesen Menschen durch die Eingangstüren, um wieder rauszukommen aus diesem überfüllten Einkaufszentrum. Und plötzlich machte es Kling. Jemand hatte einen Euro fallen gelassen. Und das Überraschende für mich war, alle drehten sich um. Trotz diesem Lärm und diesem Gewühle hören wir den Ton einer Münze auf Marmorboden oder Metall. Es ist komisch, oder? Unser Ohr ist auf diesen Ton einer Geldmünze auf Metall, auf Boden enorm justiert. In dem Moment, als ich das so hörte und alle drehten sich um, so nach dem Motto, oh, da gibt's was zu, in diesem Moment wurde mir bewusst, warum habe ich diesen Ton überhaupt wahrgenommen in diesem ganzen Lärm? Weil mein Ohr fixiert ist, justiert ist auf diesen Ton. Weil ich, wenn ich aus meiner Tasche mir Geld rausfällt, das will ich sofort hören. Also das wäre ja schlimm, wenn ich das verlieren würde. Das ist das Schlimme an den Banknoten, die hört man nicht. An der Stelle ist mir bewusst geworden, unser Ohr ist justiert auf diesen Ton. Und ich habe mir damals, als ich da nach Hause fuhr, gewünscht, ich wünsche mir eigentlich diese feine Justierung auf das Reden Gottes. Dass in all dem Gewühl mitten in der Stadt Gott redet und ich sage, hoppla, warte mal, ganz ruhig. Ich höre hier gerade Gott zu mir reden. Und das ist total wichtig für mich. In all diesem Lärm, ich höre gerade Gott zu mir reden. Ich wünsche uns dieses feine Gehör auf das Reden Gottes. Amen.